HR3. Bärbel Schäfer live.
Den Umgang mit Geld müssen wir alle von klein auf lernen. Das fängt ja an mit der Einteilung von Taschengeld oder mit einem Sparbuch. Wie ist das aber, wenn man als Erwachsener plötzlich oder schon in der zweiten oder dritten Generation Verantwortung für ein riesiges Vermögen trägt? Das weiß mein Gast des Tages heute, Professor Dr. Thomas Druyen. Er ist Soziologe und Begründer der Vermögenskulturforschung. Der Mann beschäftigt sich mit Reichtum, Vermögen in Deutschland, Vermögenskultur, und er ist europaweit der Inhaber des einzigen Lehrstuhls für vergleichende Vermögenskultur in Wien. Guten Morgen, Professor Dr. Druyen.
Hallo, Frau Schäfer.
Wir haben Sonntagmorgen und ich glaube, heute wird es wirklich ums Geld gehen. Ja? Es geht ums Eingemachte, das, was Menschen bewegt.
Dann geht es um die Wurst für die meisten.
Es geht um Finanzen. Wir müssen heute ein bisschen den Kopf anstrengen. Ne? Wenn Professor das Studio betritt...
Ja, aber es gehört ja dazu, dass man auch versucht, es auf einem nachvollziehbaren Niveau zu gestalten. Also insofern muss man den Sonntagmorgen auf alle Fälle mit Freude berücksichtigen.
Da kommt doch der Soziologe wieder in Ihnen durch, der Sie ja auch sind. Publizist und Wissenschaftler. Mit welchen Themen beschäftigen Sie sich hauptsächlich?
Also alle zähle ich nicht auf, wenn ist der Sonntag vorbei. Aber die vier Kernthemen waren und sind einmal der demografische Wandel. Das interessiert mich seit 15 Jahren, dass unsere Gesellschaft immer älter wird. Und leider erlebt man das ja oftmals als Problembewusstsein. Die Jungen müssen mehr zahlen, die Alten werden immer mehr. Ich bin mit Großeltern aufgewachsen und Eltern in einem Haushalt und das war ganz großartig. Und insofern habe ich intuitiv und in meiner Seele eine hohe Zuneigung zu älteren Menschen. Und dann habe ich mich wissenschaftlich damit beschäftigt, hat über 500 ältere Menschen auch interviewt, zwischen 60 und die älteste war 103. Und insofern möchte ich jetzt nur darauf hinweisen, unser Leben ist im Verhältnis zu vor 100 Jahren 30, 40 Jahre länger. Mhm. Wir stöhnen unentwegt. Vielleicht sollten wir mal anfangen, uns zu freuen.
Sie wollen es ein bisschen abkürzen, aber ich kann mir vorstellen, die meisten Hörer assoziieren eben mit dem Älterwerden auch Abschied vielleicht vom Berufsleben, etwas, was ja auch ein Teil der Persönlichkeit ist, den Wegzug der Kinder, die in einer mobilen Gesellschaft sich natürlich an anderen Standorten auch neue Berufe suchen und vor allen Dingen die Einschränkungen der Gesundheit.
Ja, das ist alles vollkommen richtig, aber der Lebenszyklus hat sich ja ganz verändert. Also als Bismarck uns die Sozialgesetzgebung und die sozialen Möglichkeiten Reformen geschenkt hat, vorgesetzt hat, da war die Lebenserwartungshaltung, nachdem die Kinder ausgezogen waren und so weiter, ja vielleicht noch, wenn man 55, 60 war, noch 5 bis 7 Jahre. Mhm. Heute ist dieser Zeitraum 20, 30 bis 35 Jahre. Wenn heute ein Mädchen geboren wird, hat es eine Lebenserwartung von 100 Jahren. Der Lebenszyklus ist aber immer noch der gleiche, den Sie ja gerade beschrieben haben. Also muss man sich irgendetwas, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn der Beruf beendet ist, einfallen lassen, weil dann hat man noch 30 Jahre. Und ich glaube nicht, dass man die in dem gleichen Geistmodus oder in der gleichen Mentalität verbringen kann.
Jetzt sprechen wir über das Älterwerden, was ja auch etwas ist, was die Gesellschaft ausmacht. Aber eigentlich sind Sie auch jemand, der sich sehr viel mit Vermögen, mit Reichtum auseinandersetzt. Und ich habe Sie heute eingeladen als Reichtumsforscher.
Das eine hat sich aus dem anderen ergeben. Mhm. Im Jahre 1999, nach einigen Interviews mit sehr, sehr reichen Leuten, die aber nicht als Reiche ausgewählt wurden, sondern als alte Senioren, da habe ich mir Gedanken gemacht, welchen Einfluss eigentlich Reichtum auf unsere Gesellschaften hat und vor allen Dingen auf unsere Psyche. Und dann habe ich festgestellt, im Moment ist ja der Armuts- und Reichtumsbericht in aller Munde, da war nämlich gerade der erste im Gespräch, dass man sich um Reichtum wenig kümmert, dass man wenig Hintergrundwissen hat. Und noch absurder, wo Reichtum eigentlich im Sinne der Bevölkerung und auch großer Institutionen und der Politik beginnt. Das war nämlich mehr oder weniger im Armuts- und Reichtumsbericht bei 3.000 Euro pro Person und pro Haushalt oder bei einem Paar bei
7.000. Und das würden Sie noch nicht als reich bezeichnen?
Na, ich würde es gerne als reich bezeichnen, wenn man damit leben könnte. Vor allen Dingen auch in Bezug auf die 30 Jahre, die da noch folgen. Da muss man ja irgendwie vorsorgen. Mhm. Der Staat hat ja da ein Problem.
Und das wissen wir, dass man das bei einem 4- oder 5-, 6-köpfigen Haushalt mit einem Einkommen von 3.000 Euro, das nicht möglich ist, um das gleiche Lebensniveau halten zu können.
Undenkbar. Und da steckt schon so ein erster Kern der Scheinheiligkeit darin. Wir sprachen eben von Bismarck, eine Lebenserwartung und eine Rentevorsorgenzeit von, sagen wir mal, 5 bis 8 Jahren. Heute muss der Staat aber einen Zeitraum finanzieren, der eben 20, 25 Jahre ist. Das Geld muss ja auch irgendwo herkommen.
Bei also, einer Geburtenstärke, die zurückgeht.
Ja, das ist das. Also es gibt ja so eine Stabilhaltungsmarke, die liegt bei 1,7. Kinder pro Person oder pro Familie, dann würde eine Gesellschaft stabil bleiben. Wir liegen leider schon lange bei 1,3 und darunter. Das heißt, Zuwanderung, die wir bräuchten, um das auszugleichen, wären 188 Millionen Menschen. Da werden einige die Nase rümpfen. Aber wir wollen jetzt den Sonntagmorgen natürlich auch nicht da sozusagen.
Nein, wir wollen ja auch Lust machen auf Veränderungen. Wir wollen ja auch Lust machen auf Offenheit und auf Neugier. Und ich würde sagen, Sie decken ja sehr viele Themen ab. Ich habe Sie heute eingeladen, weil Sie Reichtumsforscher sind. Da würde ich gleich ein bisschen gerne drauf einsteigen. Und dann haben Sie auch ein neues Buch mitgebracht, Krieg der Scheinheiligkeit. Das wird auch noch unser Thema sein, Plädoyer für einen gesunden Menschenverstand. Mein heutiger Gast des Tages ist Professor Dr. Thomas Druyen. Er ist Soziologe, Publizist, Wissenschaftler und, das ist unser Thema heute, eben auch Reichtumsforscher. Und ich glaube, ein Reichtumsforscher darf keinen Neid gegenüber seinen Forschungsobjekten spüren. Kein alltägliches Gebiet. Wie haben Sie, Professor Druyen, denn mit der Forschung überhaupt begonnen?
Wie klassische Wissenschaft funktioniert, erstmal guckt man, was andere geschrieben haben und was man dazu finden kann. Und da war bereits die erste große Kopfnuss, nämlich ich stellte fest, über Menschen, die mehr als 50 oder 100 Millionen haben, gibt es fast gar nichts.
Woran liegt das?
Ja, da kamen, glaube ich, zwei Dinge zusammen. Auf der einen Seite die mangelnde Bereitschaft derjenigen, die hohe Vermögen haben, darüber zu sprechen. Das hat zu tun mit Neid, mit Sorge um die Familie etc., aber auch mit dem Bewusstsein, was hier bei uns in Deutschland herrscht. Nochmal zum letzten Mal Bismarck. Danach, da sind die Dinge, die früher Jahrhunderte in der Privatsphäre gelöst werden müssen, Krankheit, Arbeitslosigkeit etc., wurden auf den Staat verlagert. Mhm. Und das hat sich bei uns ja in der sozialen Marktordnung und Wirtschaft ja mehr oder weniger durchgesetzt. Relativ vorbildlich, auch wenn es natürlich immer wieder Probleme gibt. Und in diesem Zusammenhang haben sich die Vermögenden dann auf ihre Privatsphäre zurückgezogen und gesagt, das meiste muss der Staat lösen. In Amerika ist es völlig anders. Da hat man eine höhere Skepsis dem Staat gegenüber. Wenn ich nur mal
fordert mehr und erlebt es ja auch, das Einbringen der Bevölkerung an dem gesellschaftlichen Prozess, eben auch gehört, der Superreichen.
Absolut, gehört dazu, lernen die schon in der Schule, die in armen Küchen müssen die Kinder sozusagen ihren Beitrag leisten und das ist bei den Superreichen, hat sich das dann also ganz offensichtlich nach außen verlagert. Die sprechen darüber, die konkurrieren, wer am meisten gibt, vielleicht eine Zahl, die für den Hörer interessant ist. Die Amerikaner spenden so im Jahr im Durchschnitt in den letzten Jahren 260 Milliarden. Wenn wir Deutschland, die Schweiz und Österreich zusammennehmen, sind es 7 Milliarden ohne die Kirchensteuer.
Aber woran liegt das denn? Ist das ein Phänomen des deutschsprachigen Raumes, dass die Reichen eher unsichtbar bleiben wollen? Und in Amerika hat man ja das Gefühl, es sind auch Vorbilder und es ist auch ein Ansporn, das vielleicht auch erreichen zu wollen.
Ja,
Ihre
Beobachtung ist vollkommen richtig. Es sind zwei völlig verschiedene Mentalitäten. Während die eine extrovertiert ist und das Helfen, das Zurückgeben, würde jetzt Warren Buffett sagen, der zweitreichste Mann der Welt, ist ein Zeichen des Bürgerseins. Das ist eine Verpflichtung, eine innere und bürgerschaftliche Verpflichtung. Die ist da auch Common Sense. Das gehört damit zum gesunden Menschenverstand. Bei uns gehört Geben auch dazu im Sinne von Großzügigkeit, aber basiert auf einer absoluten Freiwilligkeit. Bei uns gibt es ja auch Altruismus. Ich meine, wir haben heute 18.000 Stiftungen. Das ist schon relativ spektakulär im weltweiten Vergleich. Also unsere Bereitschaft ist da, aber das Gros der Problemlagen, Arbeitslosigkeit und so weiter, ist eben an den Staat delegiert. Dafür sagen die meisten Vermögenden auch, zahlen wir natürlich dementsprechend Steuern. Und wenn man sieht, in den neuen Armuts- und Reichtumsbericht spricht man davon, dass 10%, 53% des Gesamtvermögens in Deutschland haben, aber sie zahlen eben auch annähernd die Hälfte aller Steuern.
Wie unterscheide ich denn zwischen vermögend, reich und vielleicht sogar superreich? Haben Sie so eine unterschiedliche Kategorien? Gibt es so etwas?
Ja, es gibt Kategorien, die natürlich in der Soziologie und auch in anderen Fächern aufgemacht worden sind. Da berechnet man 100, 200 oder 300% vom Normalverdiener. Aber mit den Summen kommt man, glaube ich, nicht an diejenigen, die wir jetzt in unserem Institut für reich halten. Also wir haben es ganz einfach gemacht. Wir sagen, 3 Millionen ist eine Grenze, wo man reich ist. Zwischen 100.000 und 3 Millionen gibt es verschiedene Formen der Wohlhabenheit. Aber 3 Millionen, da kann man schon von der Rendite eigentlich vernünftigerweise existieren. 30 Millionen, da ist auch eine offizielle Grenze. Die Person über 30 Millionen nennt man im Bankwesen UHNVs, Ultra High Net Worth Individuals. Davon gibt es auf der Welt nur 110.000. Weltweit. Weltweit gibt es auch nur oder für einige ist es so viel zu viel schon, das ist je nach Betrachtungswinkel, gibt es ungefähr 13 Millionen Millionäre. und es gibt ungefähr 1300 Milliardäre. Und da gibt es natürlich auch unglaubliche Verschiebungen in den letzten 20 Jahren. In Asien gibt es ja jetzt viel mehr Multimillionäre und Milliardäre, als jemals gegeben hat. Die dominieren auch schon die Reichtumslisten. Aber Ihre Frage zu Ende geführt, bei 300 Millionen haben wir dann gesagt, beginnt der Superreichtum. Das ist eine andere Sphäre. Da geht es nicht mehr um Privatsphäre und man kann gut leben, sondern da hat es Unternehmensbeteiligungen. Da ist natürlich ein großer Einfluss.
Also für jemanden, der ein normales Einkommen hat, ist es ja eine unglaubliche Summe. Für Sie ist das natürlich Alltag, aber 300 Millionen, da ist ja auch die Frage, kann so ein Betrag dann auch zu einer Belastung werden?
Erstmal muss ich zugeben, Sie taten so, als wenn ich selber zu dieser Klientel gehören würde. Das ist nicht der Fall. Insofern
Sie forschen darüber
natürlich. Verstehe ich diese Zahl emotional auch nicht. Aber Gott sei Dank kenne ich viele Superreiche, die die Zahl auch nicht verstehen, obwohl sie es besitzen. Da bin ich schon bei Ihrer Antwort. Eine solche Dimension kann man kaum noch überschauen. Da gibt es auch kaum jemand in diesen Größenordnungen, der das nicht mit fremder Hilfe tun muss. Also mit Banken, Rechtsanwälten und Fachleuten. Nur, jetzt reden wir schon über 300 Millionen, 700 Millionen, 1 Milliarde, 10 Milliarden. Genau das versuchen wir zu untersuchen und herauszufinden, weil darüber denkt keiner nach oder bisher. Und das ist ganz wichtig, weil dieser kleine Kreis von Leuten natürlich einen großen Einfluss hat. Welchen Einfluss hat er? Hat er Einfluss auf Politik? Kann er sogar bestimmte
Was man sich ja vorstellen kann, in Amerika funktioniert ja der Wahlkampf über Spenden zum Beispiel von diesen Superreichen.
Absolut. Ja. Auch wenn man da überhaupt Senator werden will, muss man schon 7 Millionen Dollar einsetzen. Will man Präsident werden, geht es um ganz andere Zahlen. Also in Amerika, das ist ein super Einwurf, da kann man genau sehen, welche Rolle Geld natürlich spielt, auch bei der politischen Landschaftsgestaltung. Da können wir ja sagen, Gott sei Dank, bei uns ist es anders. Andere werden es vielleicht auch wiederum anders sehen. Bei uns machen andere Leute Politik und das große Geld spielt in der Politikgestaltung eine wesentlich kleinere Rolle. Mhm. Also das sind nicht die Privatvermögenden, sondern das sind größere Konsortien, die da Einfluss ausüben können.
Da muss man sich vielleicht noch mal fragen, wenn so viel Reichtum da ist, und das heißt es ja, noch nie waren die Reichsten derart reich, brauchen wir denn im deutschsprachigen Raum eine neue Kultur der Großzügigkeit, eine Kultur des Gebens, eine Vermögenskultur? Dazu gleich mehr mit Professor Dr. Thomas Druyen. Mein Gast des Tages, Professor Dr. Druyen, lehrt am Institut für Soziologie in Münster und hält den europaweit einzigen Lehrstuhl für vergleichende Vermögenskultur in Wien. Er muss wissen, ob die Reichen, die wohlhabenden Menschen in unserem Land eine Bereitschaft zeigen, sich einzubringen, sich zu engagieren. Und Professor Druyen, Sie haben es ja schon gesagt, es gibt eine große Anzahl von Stiftungen in Deutschland. Das hat sicherlich auch etwas mit dem Wunsch, Steuern zu sparen, damit zu tun. Ist damit denn auch der Wunsch verbunden, sich sozial einzubringen?
Also ich habe jetzt hunderte Interviews geführt und würde die Frage, was Deutschland, da wir in Deutschland, Schweiz und Österreich, nehme ich immer die drei Länder mehr oder weniger zusammen, ist die Bereitschaft absolut da, die ist auch gewachsen, weil das Bewusstsein, dass die Krisen, die ja immer näher an uns streifen und in der wir jetzt im Sinne der EU mittendrin sind.
Auch an das Tor der großen Villa langsam.
Absolut. Klopfen. Also das ist ohne Zweifel im Bewusstsein da. Nur die Frage, die bleibt, wem geben wir das? Wie machen wir das? Der normale Weg wäre ja durchaus, es gibt ja auch einige Leute, die höhere Steuern als Reiche von sich selber fordern. Ja? Mhm. Aber da gibt es eben den Zweifel, dass das nicht dann unter Umständen in einen Fonds geht, der die Schulden anderer Länder bezahlt. Mhm. Also da ist eine hohe Skepsis. Deshalb tun viele Leute nach dem großen Vorbild von Bill Gates, der sagt, der Unternehmer kann es besser als der Politiker, die tun es dann lieber selber.
Okay, ganz genau wissen, hier ist der Topf, den habe ich zur Verfügung und den setze ich gezielt für Bildung oder musikalische Förderung oder was auch immer, Sporterziehung oder etwas ein.
Ganz genau, aber das muss man, wenn ich das sagen darf, kritisch beobachten. Mhm. Wohlwollend kritisch, aber wir haben 18.000 Stiftungen. Von den 18.000 Stiftungen, die ja ein Zeichen davon sind, dass da eine Bereitschaft zur Großzügigkeit ist, würde ich mal sagen, sind 3/4 Kleinstiftungen, ja, die auch oftmals dasselbe tun. In einer Stadt gibt es 10 Stiftungen zum gleichen Thema. Mhm. Nehmen wir jetzt ein Beispiel, ein nicht visionäres, aber ein Modell. Würden jetzt einige reiche Familien, die alle in der Stadt München oder hier in Frankfurt etwas zum Thema Leukämie machen, selber. Die geben als Modell eben jeder 1 Million. Jetzt würden diese 15 Familien, wenn wir 15 Familien annehmen, die zusammentun. Dann könnte man mit 15 Millionen natürlich wesentlich mehr erreichen als jeweils
eine Stiftung mit jeweils einer Million.
So,
aber ein Netzwerk funktioniert da noch nicht untereinander.
Nicht wie natürlich im Geschäftsleben. Mhm. Deshalb ist immer die Forderung auch der Stifterverbände der Professionalisierung, der Zusammenlegung. Weil natürlich hat Stiften sehr viel mit privatem Willen zu tun. Mhm. Früher war der Stifter, das war ja ein Vermächtnis. Heute fängt man viel früher an zu stiften. Mhm. Aber da bestimmt jemand, natürlich legitimerweise, weil er da schon Steuern für sein Geld bezahlt hat, was damit
dann eben auch passiert. Wie muss ich mir das denn vorstellen, so ganz praktisch, wenn Sie einen Termin haben wollen mit jemandem, der sehr vermögend ist und eher zurückgezogen lebt? Also wir wissen es hier in Deutschland vielleicht von 2, 3 Familien. Beispiel die Familie Albrecht, die sieht man nicht, man weiß nicht, wo und wie sie genau leben. Wie würden Sie zum Beispiel so einen Termin vereinbaren mit jemandem, der nicht gerne in der Öffentlichkeit steht aufgrund seines Vermögens?
Da muss ich 3 Antworten geben, die mit der Zeit zu tun haben. Vor 10 Jahren haben wir Personen ausgeguckt, als wir anfingen, einen Brief geschrieben und 98% Absagen bekommen. Mhm. Fast chancenlos. Was mir damals geholfen hat, waren bestimmte Kontakte, die ich selber hatte, so dass man empfohlen wurde und wir ins Spiel kamen. Wir haben dann eine entscheidende geistige Veränderung selbst vollzogen. Wir haben das nicht mehr Reichtumsforschung genannt, was wir machten, weil Reichtum ist ja nur Geld, ja. Aber wir wollen ja viel mehr wissen. Wir wollen ja die Seele des Menschen kennenlernen. Das ist unser Fach. Und deshalb haben wir es Vermögensforschung genannt. Vermögen ist was anderes als Reichtum. Mhm. Vermögen ist natürlich auch was Materielles, aber Vermögen ist auch das, was man mit Geld macht.
Also es klingt substanzieller und ist auch im Handeln tatsächlich
absolut
substanzieller.
Was sind Vermögen? Vermögen ist Alter, Kinder sind Vermögen, mhm. geistige Kompetenz sind Vermögen und so weiter. Und dann haben wir erstmal die befragt, die Stiftungen hatten. Und die haben natürlich viel leichter Auskunft gegeben. Aber sprechen Sie mal einen Milliardär an, ich möchte über Ihre persönlichen Verhältnisse reden. Der zeigt Ihnen den Vogel. Ja. Zumal natürlich auch das Fach, zu dem ich gehöre, die Soziologie, über Jahrzehnte eher eine linke politische Orientierung hatte und auch opponierte gegen diese Kreise. Und insofern war da eine ungleiche Gemengelage. Nach einigen Jahren wurde es dann etwas leichter. Ich würde sagen, die Quote lag denn bei 30% Zusagen und 70% Absagen. Das Netzwerk wurde aber größer. Mhm. Heute ist es so, dass es ganz gut geht, weil man kann uns sehr gut recherchieren. Manchmal muss man auch vorher Gespräche mit Anwälten führen, die einen checken und so weiter. Wir unterschreiben auch ein Papier, ja, dass die Diskretion zusagt. Mhm. Manchmal ist es so, bei ganz Bewissen in meinem Milliardärsforschungsgebiet, da wissen nochmal die Mitarbeiter nicht, wen ich interviewt habe, weil das verschlüsselt ist. Mhm. Also heute ist es wirklich leichter geworden. Und wenn man einmal da ist, muss ich sagen, dann in 99% der Fälle beginnt eine ganz langsame Selbstöffnung, weil man merkt diesen Menschen an, dass es ein Bedürfnis gibt, eigentlich zu sprechen.
Finde ich ganz spannend. Vielleicht können wir gleich nach einer kurzen Pause, wir haben jetzt über Geld und auch Verantwortung gesprochen, nochmal ansetzen, was Geld mit jemandem macht, ob es einem verändert. Weil es gibt ja Menschen, die plötzlich reich werden. Ich nenne es jetzt mal neureich in Anführungsstrichen. Sie haben als Wissenschaftler vielleicht einen anderen Begriff dafür. Und die, die über Generationen schon mit Vermögen aufgewachsen sind. Okay?
Das ist spannend.
Wir sprechen heute Morgen über Geld, das Geld anderer, zusammen mit Professor Thomas Druyen, der Vermögensforscher ist, über Millionen, über Billionen. Was macht Geld mit jemandem, der ganz plötzlich darüber verfügt, zum Beispiel Sportler, Musiker, jemand, der im Netz eine tolle Idee hat und plötzlich reich ist? Oder wie ist das, wenn man in einem Umfeld aufwächst, wo es schon über ganz viele Generationen Vermögen gibt? Was macht das Unterschiedliches mit den jeweiligen Persönlichkeiten, Professor Druyen?
Absolut. Das hat ganz viele Faktoren. Fangen wir mal mit einem einfachen Beispiel am Sonntagmorgen an, der Lottogewinner. Das ist eine spannende Geschichte. Kurz, fast über 70% derjenigen, die über 1 Million gewinnen, sind nach 3, 4 Jahren ärmer als zuvor. Haben das Geld komplett ausgegeben. Das ist durch Studien belegt. Das gibt uns einen ersten Hinweis, nur das Geld zu haben, reicht nicht aus, weil dann neigt der Mensch natürlich dazu, eine Reise zu machen, ein Haus zu kaufen, sich materielle Wünsche, Freunde einzuladen etc. Mhm. So, dann haben Sie die Jungunternehmer oder Leute, die tolle Ideen haben. Da beobachten wir jetzt eine riesige Veränderung zu einem Zeitraum vor 10 oder 15 Jahren. Da gibt es welche, die viel Geld gemacht haben, 10 Millionen, 50, 100 Millionen, aber auch sehr schnell zum Beispiel wieder etwas verlieren, große Summen oder alles und dann wieder neu anfangen.
Mhm. Klingt so ein bisschen nach Spiel. spielen, auch mit großen Summen.
Ja, da wird ja auch viel gespielt. Kaum einer tritt an und sagt, ich will jetzt Multimillionär werden. Mhm. Die das so tun, habe ich den Eindruck, die schaffen es nie. Sondern da ist eine Begeisterung für eine Idee. Da will einer ein Produkt machen oder eine Open Source im Internet. Weiß der Teufel
was. Und das, was dann alles mitkommt, also was weiß ich, wir kennen die Jungs, die jetzt diesen Schuhversand gegründet haben.
So etwas.
Drei junge Studenten oder wir denken natürlich an Zuckerberg mit seiner Facebook-Idee. Ja, ein ganz junger Mann, der plötzlich Millionen, Milliarden auf seinem Konto verbuchen kann, der aber besetzt war ja von einer neuen Idee. Von solchen jungen Leuten sprechen Sie.
Ganz genau. Und das Zuckerberg, ein tolles Beispiel, weil das hat es ja vorher nie gegeben. Mhm. Wie konnte man sozusagen mit einer Idee, mehr oder weniger, die nur im kleinen Bereich funktionstüchtig war, plötzlich etwas für 500 Millionen verkaufen? Also das hat es in der gesamten Menschheitsgeschichte nicht gegeben, was heute für viele Leute doch möglich sein wird in dieser digitalen Welt. Aber grundsätzlich war Ihre Frage, was macht das Geld mit der Psyche? Und es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich in der dritten Generation über materielle Dinge verfüge und mir darüber keine großen Gedanken mache. Entweder bin ich zu Maßhalten erzogen worden, zur Sparsamkeit oder eben auch zu...
Also das gibt es auch bei den Reichen, dass die dann gerade bei den eigenen Kindern besonders streng sind.
Also da würde ich sagen, das ist die absolute Mehrheit. Natürlich gibt es zu viele Kategorien zwischen 10 Millionen und 50 Milliarden. Und da gibt es halt 50 verschiedene Abstufungen. Mhm. Weil für den 800-Millionen-Mann ist der 5-Millionen-Mann ja sozusagen Hartz-IV-Empfänger.
Darf ich Sie auf so eine banale Ebene ganz kurz mal runterholen, wie die des Fernsehens? Da gibt es ein Format, das heißt Die Geißens. Das ist ja eine dieser neureichen Familien. Ich weiß jetzt nicht, wie groß das Vermögen tatsächlich ist, aber die ja sehr protzig und ja sehr unterhaltsam ihr Vermögen, ihre Yachten und ihre Urlaube präsentieren. Warum wird das geguckt und hat so eine hohe Einschaltquote? Können Sie sich das erklären als Reichtumsforscher?
Ja, absolut, weil hier natürlich die Neugierde der Menschen absolut befriedigt wird durch den Exhibitionismus dieser Leute. Ich muss sagen, ich habe da nur einmal reingeguckt. Diese Menschen, denen muss man mit Respekt begegnen, das ist keine Frage, aber im Rahmen unserer Forschung und im Rahmen der medialen Nutzung sind es reine Karikaturen. Was machen die unternehmerisch etc.? Was tragen sie zur Gesellschaft bei? Sie tragen jetzt dazu bei, dass sie ein Bild von Reichen entwickeln, was mit der Wirklichkeit kaum etwas zu tun hat. Aber das bleibt im Sinne der Bevölkerung hängen. Aber es ist spannend.
Das sehen Sie eher nicht so positiv oder interpretiere ich Sie da falsch?
Ich sehe jetzt nicht personalisiert auf die Geißens, aber wenn wir die Milliardärsliste nehmen in Deutschland, da sind 130, 140 Namen drauf, dann sind 100 Namen davon vollkommen unbekannt. Die kennt keiner, also man hält sich zurück. Die Klientel, die das Scheinwerferlicht sucht, die sind auch Schauspieler von Reichen, auch wenn die jetzt ein paar Millionen haben. Ich bin jetzt kein Robin Hood der Reichen, wie meine Zeitung geschrieben hat, aber ich denke, es ist wichtig für uns Bürger zu sehen, das meiste wird durch unternehmerische Tätigkeiten und durch Arbeit geleistet und nicht einfach durch Luxus und...
Und trotzdem gibt es, Sie haben gerade die jungen Internetmillionäre angesprochen, ja dieses schnelle Geld. Vielleicht auch bei einem jungen Mann wie Sebastian Vettel, der Sportler ist, plötzlich Werbeverträge hat. Es scheint sich doch etwas auch geändert zu haben, dass wir alle sehen, ja man kann aus dem Nichts sozusagen kommen mit einem ganz normalen Einkommen der Eltern und kann es doch schaffen, in diese Liga der Superreichen dann katapultiert zu werden.
Ja, und diese Hoffnung hat sich medial auch verbreitet. Ich denke auch diese ganzen Superstar-Sendungen, wo junge Leute mit Talenten versuchen, schnell prominent zu werden. Prominenz wird ja auch gleichgesetzt mit Reichtum, was nicht immer der Fall ist. Und insofern entstehen da Träume für jüngere Leute. Der Wunsch, reich und berühmt zu werden, ist in den jüngeren Generationen, hat ein, wenn ich das sagen darf, ein pathologisches Ausmaß angenommen.
Lassen Sie uns noch mal auf die Familien kommen, wo das Geld über Generationen gewachsen ist. Man sagt ja immer, die erste Generation baut auf, die zweite hält's und die dritte verballert dann das Vermögen. Was heißt das, wenn man als junger Mensch in einer Familie groß wird und weiß, da ist ein großer finanzieller Background, ein starker, um den ich mich später auch kümmern muss? Ist das eine hohe Verantwortung, die vielleicht auch ein Druck werden kann?
Bei den überwiegenden Repräsentanten ist dieser Druck psychisch enorm groß. Der wird aber unterschiedlich gespürt, weil es natürlich auch Freiräume gibt. Ja, man hat eine andere Gestaltungsgewalt, wahrscheinlich zu Anfang auch ein anderes Taschengeld. Aber es gibt auch Leute, die total knapp gehalten werden. Ja, also wir sollten hier nie generalisieren. Wie der Druck aber kanalisiert wird, ist eine andere Frage. Es gibt ja auch Leute, die ihr Erbe zurückgeben. Dieses alte Bonmot, die erste Generation baut auf, die zweite und so weiter. Auch das trifft in vielen Fällen zu. Nicht immer drastisch, dass dann alles verwirkt wird. Aber es gibt ganz wenige Großfamilien, die über Jahrhunderte wirklich ein Vermögen erhalten konnte.
Thomas Drouin, Sie sind unser Gast und gleich geht's weiter mit ihm. Vielleicht machen wir gleich einen kurzen Abstecher ins Klosterleben, wo ja vielleicht nicht das Geld immer im Vordergrund steht, okay? Und dann sprechen wir noch über Ihr neues Buch Krieg der Scheinheiligkeit. Ja, über die Sehnsucht nach Geld und nach noch mehr Geld haben wir eben mit dem Vermögensforscher Dr. Professor Dr. Thomas Drouin gesprochen. Denn scheint ja bei Geld so zu sein, selbst wenn der Bedarf gedeckt ist, erneuert er sich immer wieder. Aber Professor Drouin, wohin gehen Sie als Soziologe, wenn Sie einfach mal Ruhe haben möchten von all den Interviews, die Sie im Rahmen Ihrer Studien führen, all den Einflüssen, die Gesellschaft eben auch auf Ihren beruflichen Alltag als Professor eines Lehrstuhls und als Autor eben hat.
Ja, seit vielen Jahren. Die letzten drei Bücher, dieses nicht, habe ich alle im Kloster geschrieben. Mhm. Also ich muss ja unterscheiden.
Also Stift und Papier und Laptop sind erlaubt.
Sind erlaubt, aber Stille ist das, was einen da umfängt. Und das ist auch das für mich Entscheidende. Auch die dicken Mauern. Man hat die Möglichkeit, zu sich selbst zu kommen, was ganz wichtig ist in dieser schnelllebigen Zeit.
Mhm. Warum verspüren Sie immer wieder Sehnsucht nach der Stille?
Ja, ich erlebe das Älterwerden jetzt als einen Prozess der seelischen Beruhigung, ganz anders als ich gedacht hätte, weil ich war ein umtriebiger Mensch und hatte viele Hoffnungen und Visionen. Und diese Schnelligkeit, in der ich gelebt habe, die hat meine Seele auf jeden Fall beschädigt. Da ist zwar viel, nicht in einem dramatischen Sinne, aber das war immer zwischen hochjauchzend und auch zu Tode betrübt. Das ist einfach so. Und seitdem ich diesen Weg nach innen gehe, habe ich eine ganz andere Balance. Und ich muss sagen, dieser Satz, der in meinem Buch ja eine Rolle spielt, frei sein von der Meinung anderer, frei sein sogar von der eigenen Meinung, ist zu einem Lebensmotto geworden. Und seitdem ich das versuche, geht es mir wirklich kontinuierlich besser.
Also Sie nutzen nicht nur die klösterliche Abgeschiedenheit, um zur Ruhe zu finden, um schreiben zu können, sondern Sie sind auch praktizierender Buddhist.
Ich bin kein praktizierender Buddhist. Ich bin in einem katholischen Elternhaus groß geworden. Wir waren nicht tief religiös, aber gottgläubig. Diese Gottgläubigkeit habe ich Gott sei Dank mein Leben lang erhalten können. Aber durch viele Reisen in meinem Leben habe ich eben auch andere Religionen kennengelernt.
Sie waren lange in Indien.
Ich war lange in Indien, da habe ich Hinduismus, Buddhismus. Ich habe viele jüdische Freunde. Ich kenne aber auch Menschen aus der arabischen Kultur. Ja. Und da ist mir irgendwie sehr bewusst geworden, dass es den Gott, an den ich glaube, gibt, aber dass der unterschiedliche Erscheinungsformen haben kann. Und damit kann ich auch sehr gut leben. Ich habe in Asien, bin ich sehr stark in den Buddhismus eingestiegen, der für mich immer noch einer der wichtigsten Philosophien der Welt ist. Ich bin aber selber kein Buddhist, sondern ich bin sozusagen zu meinen christlichen Wurzeln zurückgekehrt. Würde aber sagen, wie ich versuche, Weltbürger zu sein, so versuche ich auch sozusagen eine Weltreligion in meiner Seele zu verankern, weil ich akzeptiere Andersgläubige genauso wie meine eigene Gruppierung.
Aber das wäre schön, wenn die gesamte Weltgemeinschaft das auch langsam verstehen würde. Vielleicht könnte das als neues soziologisches Projekt nochmal angedacht werden.
Ja, jetzt ohne es zu überhöhen und ohne da jetzt marketingtechnisch vorzugehen, aber genau das habe ich ja mit dem Buch versucht, mit einer bestimmten Konkretik, dass wir das angehen, weil ich glaube...
Sie sprechen von Krieg der Scheinheiligkeit, das neue Buch, was mir hier gerade vorliegt.
Ja.
Plädoyer für einen gesunden Menschenverstand.
Ja, ich wollte jetzt nicht geschickt überleiten, aber
haben
das
Sie aber gemacht.
Habe ich gemacht,
jetzt
aber
sind wir dabei.
Es kam authentisch, weil dieses Buch entstand auch aus dieser, es gibt auch ein Kapitel über Gott, was mir ganz wichtig war, wenn ich die ganzen Krisen in der Welt sehe, immer wieder auch Israel und Palästina, Syrien, Schiiten, Sunniten, überall spielt die Religion.
China, Japan
jetzt.
Konflikt um unbewohnte Inseln.
Unglaublich. Mhm. Ja, man meint, die Religion hätte an Bedeutung verloren. Tatsächlich ist sie in aller Munde und spielt in den Seelen der Leute eben eine unfassbar große Rolle.
Also ich habe die letzten Tage unter anderem eben auch mit Ihrem Buch verbringen dürfen und man muss sagen, man schläft nicht mehr sehr ruhig, wenn man es liest, weil man fängt, das ist ja mal ganz gut, wenn Bücher das machen, an zu denken, nachzudenken über sich selbst und über das, was um uns herum geschieht. Und Sie sagen, es muss erstmal etwas mit uns selbst geschehen. Was genau? Weil wir sind ja alle unglaublichen Einflüssen ausgesetzt und wir sehen gerade, was Sie angesprochen haben, drumherum toben Kriege. Also es gibt den um die Natur, es gibt den um die Umwelt, es gibt ihn um die unterschiedlichen Geschöpfe, Mensch und Tier, wie gehen wir damit um? Aber eben auch die tatsächlichen kriegerischen Auseinandersetzungen zu all den Einflüssen, denen wir auch noch ausgesetzt sind, diesem riesigen Wust an Informationen tagtäglich. Und das alles sägt und nagt an unserem Menschenverstand. Das muss verarbeitet werden. Wie setzen wir an?
Erstmal freue ich mich sehr, weil Sie das sagenhaft zusammengefasst haben, was da drin steht.
Wenn Sie eine Pressesprecherin brauchen, rufen Sie mich an, Herr Professor.
Das war wirklich großartig, weil das gelingt nicht vielen, weil es ja sehr komplex ist. Ja, was macht das mit uns? Wenn wir die drei Themen nochmal von eben holen, Jugendwahn, zum Beispiel Alter und Jugendwahn, Geld, sind die Reichen verantwortlich für die Armut, dann sehen wir, da draußen werden Themen gewälzt, auf die wir selber eine Antwort finden müssen. Aber in dem Buch wird ja auch beschrieben, dass die, die mächtig sind, ohnmächtig sind. Und das ist für uns wichtig zu erkennen. Weil in der Ohnmacht der Mächtigen liegt der Aufruf, dass der Einzelne, die, die es können, und wir hier in Deutschland gehören nun mal dazu, auch wenn wir hier 8-10% Menschen haben, deren Situation dringend verbessert werden müsste. Mhm. Wir sind hier noch Menschen in der Situation der Selbstgestaltung. Auf den Einzelnen kommt es an, weil nur wir können in parlamentarischen Demokratien Druck auf Politik ausüben. Die Politik hat sich aber verselbstständigt. Sie verhandelt mit Banken, dieses unfassbare Schuldenmachen wird sozialisiert. Wir partizipieren ja an Entscheidungen, die wir nicht mehr verstehen. Mhm. Und ich denke, da muss sich ein Wandel vollziehen.
Klingt ja fast so, als wäre die Scheinheiligkeit schon eine Volkskrankheit. Was Sie darunter genau verstehen, für dieses Plädoyer für einen gesunden Menschenverstand, gleich mehr mit Professor Thomas Drouyen. Scheinheiligkeit lauert überall. Es gibt ja Branchen, deren Geschäftsmodelle allein auf Inszenierungen beruhen. Im Familienleben gibt es Scheinheiligkeit, im politischen Wahlkampf, glaube ich, sowieso. Mein Gast des Tages, Professor Thomas Drouyen, geht, glaube ich, sogar so weit zu sagen, dass bestimmte Prozesse und Zusammenhänge selbst den Handlungsträgern, Politikern, Führungspersönlichkeiten heute Probleme bereiten, wenn es darum geht, diese zu durchblicken. Ist das so?
Davon bin ich absolut überzeugt. Der Beleg wird ja seit Jahren erbracht. Selbst, sage ich mal, ein amerikanischer Präsident kann auf die globale Weltintelligenz zugreifen, auf jeden Nobelpreisträger. Alle werden froh, wenn der Ruf eines Präsidenten erschallen würde und man würde dahin gehen. Diese Thinktanks sind alle da und trotzdem kommen sie zu keinem Ergebnis. Warum? Weil alle natürlich diese Weltentwicklung nur in ihrem eigenen Interesse, was legitim ist, und nach dem eigenen Standpunkt beurteilen.
Aber das kann ich ja nicht anders als Mensch. Mit meinem Wissen, was ich habe, meinem Blickwinkel, Ihrer ist vielleicht ein soziologischer, ein anderer ist vielleicht ein militärischer, der dritte ist ein medizinischer, hat doch nur einen Blickwinkel.
Absolut, das war über Jahrhunderte und Jahrtausende auch okay, obwohl die Welt immer barbarisch und kriegerisch war. Ich denke, jetzt haben wir nur eine andere Situation. Wir haben die von Ihnen beschriebene Lokale, der Mensch als Mensch an sich, dann in dem Bereich, in dem er lebt oder für das Land, für das er verantwortlich ist, aber gleichzeitig haben wir eine zweite Welt, die eigentliche Welt, die uns alle bestimmt, nämlich die globale Welt. Ja, oder für uns auch jetzt Europa. Ja, da werden Entscheidungen getroffen, an denen wir geistig nicht mehr teilnehmen können, weil wir sie nicht verstehen. Wir verstehen die Politiker aber genauso wenig. Die sind natürlich in diesem Metier drin. Und genau in dieser Entfernung zwischen der Innenwelt und der Außenwelt gibt keiner zu, welchen Status er hat. Und da entsteht das für mich Verheerende der Scheinheiligkeit. Ja?
Was ist denn für Sie scheinheilig? Mit dem Halbwissen zu argumentieren, was wir alle haben, bei der Schnelligkeit der Ereignisse? Oder wo setzen Sie an mit dem Aspekt der Scheinheiligkeit?
Die Scheinheiligkeit liegt auf ganz vielen Ebenen. Ich vergleiche es mit einem Verbrennungsgrad. Ja? Es gibt leichte Verbrennung, das ist harmlos, wenn ein Kind eine Stunde geschwänzt hat oder die Mutter belogen hat, ja, oder auch in Paaren, bei wie auch immer, da gibt es kleine Sünden.
So Alltagsscheinheiligkeiten, die wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, jeder von uns kennt.
Die jeder von uns kennt, die auch dazugehören, auch mal um Rücksicht zu nehmen eigentlich, wie auch immer. Ja. Dann gibt es aber verschiedene Stufen, die bis hin zum Kapitalverbrechen führen. Nehmen wir ein Beispiel, wenn im Syrien-Konflikt die Russen und die Chinesen aufgrund ganz klarer Interessen sozusagen an einer schnellen menschlichen Lösung nicht interessiert sind, dann hat das eine gewisse Scheinheiligkeit in einem größeren Zusammenhang. Wenn Personen wie ein Herr Gaddafi Jahrzehnte als Kommunikationspartner diente, damit er uns bestimmte Zuwanderer vom Hals hält, hat das eine bestimmte Scheinheiligkeit. Wenn Großkonzerne und Politik mit afrikanischen Diktatoren, deren Basis kriminell ist, verhandeln, um auch an Ressourcen zu kommen, hat das mit Scheinheiligkeit zu tun.
Also weil die bei drei uns Affen, nichts sehen, nichts hören, nichts sagen.
Ja, diese Kombination der drei Affen vor dem Hintergrund gewählter Repräsentanten auf nationaler und internationaler Ebene, das ist kein Zustand, das geht gar nicht.
Wann bricht das denn zusammen wie ein Soufflé, wenn wir weiterhin alle mit Scheinheiligkeit miteinander umgehen?
Was braucht es noch, um von Zusammenbruch zu sprechen? Wir leben hier in Deutschland und wir leben an der Spitze aller Weltgesellschaften, mit an der Spitze. und sind trotzdem scheinheilig, auch als Selbstschutz. Ja, es geht ja, die Scheinheiligkeit ist ja keine deutsche Erfindung. Das richtet sich auch nicht gegen meine eigene Bevölkerung oder gegen mich selber. Wir sind alle scheinheilig. Aber durch die Kommunikation, die eine unfassbare Bedeutung hat, und durch die Inszenierungsmöglichkeiten, ist weltweit Scheinheiligkeit nicht mehr nur eine kleine harmlose oder eine Verharmlosung, sondern ist zu einer Kommunikationsstruktur geworden, die in allen Fällen eine Bedeutung hat. Waffenhandel, gibt doch keiner zu, dass er da Waffenhandel macht. Ja? Also die Wahrheit werden wir nicht erkennen, aber wir müssen sozusagen den Wahrheiten auf die Spur kommen. Aber wann erkennt man die Wahrheit am besten? Wenn etwas umgesetzt ist. So, und wenn mir einer sagt, Atomwerke ja oder nein, ja, dann muss es doch möglich sein, dass auch unterschiedliche ideologische Gruppen sozusagen eine faktische Analyse auf die Beine bringen und dann am Ende sagen, ja, das ist so, das hat diese Wirkung, das hält 1 Million Jahre, das können wir uns nicht leisten, ja oder nein.
Und trotzdem spielen ja politische Interessen eine Rolle, um bei der Argumentation zurück- oder vorzurudern und keinen gemeinschaftlichen Konsens dann letztendlich zu finden für die Antwort, die eigentlich am besten wäre. Für
absolut.
Alle.
Und das ist die industrielle Scheinheiligkeitserzeugung. Und da sind Lobbyisten, ohne denen als Menschen, jeder, der einen Job ausübt, für den etwas geboten wird und der nicht kriminell ist, die kann man ja nicht verunglimpfen. Trotzdem ist der Lobbyismus als Gruppenrepräsentanz natürlich etwas Scheinheiliges.
Aber da muss man sich doch fragen, das ist vielleicht ganz spannend, was passiert denn mit diesem Vakuum der Schuld, wenn wir uns alle täglich scheinheilig verhalten, nicht nur Lobbyisten, gleich mehr mit Professor Thomas Druyen. Und einer dieser Menschen ist mein heutiger Gast des Tages, Professor Dr. Thomas Druyen. Er sagt, wir befinden uns in einer Schlacht, die uns nicht nur mit realen Waffen, sondern mit Tarnkappenschwärmen der Scheinheiligkeit überzieht. Mit dem bitteren Gift der Lügen und dem süßen Gift der Halbwahrheiten. Noch verdrängen wir wie gelähmt, dass wir längst in einer galoppierenden Inflation leben, in einer rapiden Sinnentwertung von Ethik und Moral. Ja, Professor Druyen, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir nicht alle selbst auch auf die Scheinheiligkeit verzichten und sie abschütteln können. Das müsste doch jeder mal an sich selbst ausprobieren, oder?
Ja, so bin ich halt mehr oder weniger auch zu dem Buch gekommen. Ich habe es versucht und ich darf sagen, ich habe vor 2,5 Jahren mit diesem Buch angefangen, die Konsequenzen der Aufhebung meiner eigenen Scheinheiligkeit, die ich gar nicht gemerkt hatte.
Nennen Sie mal ein paar Beispiele, also zum Beispiel...
Ja, ich habe mich sehr früh mit Philanthropie beschäftigt und habe den Dalai Lama kennengelernt und ganz große Persönlichkeiten der Welt. Und natürlich habe ich so getan, als würde deren Licht auf mich abstrahlen. Ja, ich habe mich da gesonnt. Das war mir gar nicht bewusst. Ich dachte, das wäre ein Privileg. Und plötzlich habe ich das Leben anderer gelebt. Ja, ich wollte besonders wichtig erscheinen. Ja, und wusste, du tust ja am Ende gar nichts mehr. Du läufst da irgendwelche anderen hinterher, hast zwar eine Arbeit und einen Job etc. Also das war fundamental. Ja, wenn ich ganz konsequent bin, in den letzten 3,5 Jahren hatte ich mein Leben um 160 Grad gedreht. Ja, meine Ehe ist auseinandergegangen. Das ist ja wohl sehr fundamental. Meine berufliche Orientierung ist anders. Der Text hier, so habe ich in meinem Leben nie geschrieben. Ich war immer jemand,
der... Also der Text ist sehr radikal und sehr direkt. Also mein Lösungsvorschlag, schreiben Sie ja, um die geistige Verirrung zu überwinden, ist die Hinwendung zum lernbereiten Menschenverstand. Er kann als gemeinsamer Nenner dazu beitragen, ein Mindestmaß allgemein nachvollziehbarer Beurteilungen zu schaffen. Um diesen Weg erfolgreich zu beschreiten, müssen die abstrakten Problemlagen auf eine konkrete Ebene gebracht werden. Und das ist es, glaube ich, was wir alle spüren. Alle bewegen sich auf einer Abstraktionsebene, die eben für uns mit einem normalen Menschenverstand teilweise gar nicht mehr nachvollziehbar ist.
Und deshalb ist es eine radikale Einkehr, die erstmal der Einzelne für sich selbst machen muss. Ja. Das ist auf allen Ebenen. In allen Milieus fehlt sozusagen der konkrete Lebensbezug. Und wir haben uns natürlich darauf eingelassen, ja, weil jeder Mensch neigt dazu, auch den leichtesten Weg zu gehen.
Wie erging es denn Ihnen, als Sie die Scheinheiligkeit aus Ihrem Privatleben sozusagen rausgeräumt haben, in der Begegnung mit anderen dann?
Ich bin mitten in diesem Prozess, weil alle Bücher vorher waren 12, ja, alle political correct waren. Ja. Das ist ja ein Buch, was ich als Autor geschrieben habe, nicht als Wissenschaftler. Mir weht ein anderer Wind entgegen. Allerdings auch eine intensivere Zuneigung auf der anderen Ebene. Aber ich merke, ich habe mich aus dem Mainstream verabschiedet. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie das weitergeht. Es ist nicht nur eine Empörung. Es geht darum, dass ich die Nase voll hatte und ich weiß, Millionen Menschen haben das, sozusagen in irgendeiner Weise verarscht zu werden. Wir wollen ja keine Visionen und keine Versprechen, sondern wir wollen irgendetwas erkennen, wo wir wieder Zutrauen fassen können.
Aber die Nase voll haben, das fordern sie eben auch, müssen auch bei sich selber anfangen. Es ist ja leicht, auf andere zu zeigen und sagen, ihr macht das falsch, wir wollen es anders. Also auch eine Bewegung von unten, die Scheinheiligkeit erstmal bei sich selbst auszuräumen.
Absolut. Also den Finger auf andere zu erheben und die Schuld immer bei anderen zu suchen, ist der Ausgangspunkt der Scheinheiligkeit.
Ja, wir sind fast am Ende der Sendung. Es war eine spannende Kopfreise mit Ihnen. Sie haben es gerade gesagt, Sie haben versucht, sich selber auch zu ändern. Das hat auch radikale persönliche Prozesse gefordert. Sie waren lange Zeit liiert mit der Schauspielerin Jenny Jürgens und gehen einen neuen Weg. Wie sieht so ein Sonntag jetzt aus, dann ohne Familienleben?
Ja, der Sonntag sieht mönchisch aus, möchte ich mal sagen. Also der Sonntag ist für mich traumhaft, jetzt nicht aus religiöser Bedeutung, weil ich zwar immer noch ab und zu in Kirchen gehe, auch anderer Konfessionen, aber dann, wenn keine Veranstaltungen sind, sondern wenn ich den Raum da auf mich wirken lassen kann. Der Sonntag ist wirklich ein Tag, versuche ich, des Friedens. Das fängt aber samstags schon an, wo ich eben lese und ein bisschen draußen bin, aber mehr draußen heißt außerhalb meines Jobs. Also das, was ich liebe, ist halt...
Kopf abschalten mal.
Ja, ja, aber abschalten, indem ich andere Dinge anschalte. Weil um abzuschalten, habe ich mir eben auch vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren angewohnt, tatsächlich, ich habe es oft gelernt, zu meditieren. Also ich bete im Rahmen meiner Religion, aber ich meditiere auch jeden Morgen 20 Minuten und abends. Und das erscheint mir jetzt auch nicht intim, wenn ich das sage, weil das kann ich jedem empfehlen, weil es ist egal, was man dann in den 20 Minuten macht. Nur man kann nicht unentwegt sich mit dieser Wirklichkeit auseinandersetzen. Man muss dem Körper, dem Geist Freiraum geben. Und die Meditation macht es einfach möglich, dass unser innerer Kern einfach mal das rauslässt, was wirklich drin ist. Wir dominieren uns ja ständig selber. Wir zwingen uns auch zum Glück, ob es Beziehungen sind, ja, man alles soll halten und nicht. Und wir kommen ganz automatisch zu Selbstlügen. Und da muss man einfach den Schornstein mal aufmachen. Und der Sonntag ist für mich so ein Reinigungstag.
Dann war ja Udo Jürgens Ihr Schwiegervater.
Ja, der war nicht mein Schwiegervater, sondern der ist mein Schwiegervater. Und vor allen Dingen, das sage ich mit Stolz und Freude, ist ein wirklicher Freund geworden. Wir haben auch in den letzten Monaten, er hat das Entstehen des Buches genau mitbekommen und auch diese Veränderung, die er gut findet, weil er findet alle gut, die gegen den Strich bürsten. Und das war natürlich ein Geschenk, aber das ist dann jetzt schon privat, weil ich will auch nicht damit hausieren, weil das wäre auch scheinheilig.
Genau. Wir nennen nochmal das Buch Krieg der Scheinheiligkeit. Ist nicht nur der Anlass gewesen Ihres heutigen Besuches, sondern wir haben über Vermögensforschung gesprochen und ich fand, das war für mich auf jeden Fall, ich hoffe, es geht den HR3-Hörern auch so, eine sehr spannende Begegnung heute Morgen.
Ich danke Ihnen sehr.
Alles Gute, Professor Drohin.
Ihnen auch.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3